let's eat till the cipher complete and let's heal this life on the street.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast und einer weiteren Episode, in der wir uns heute mit dem Thema Erziehung beschäftigen wollen. Ich möchte gerne ein wenig über Erziehung sprechen. Ich habe das schon seit längerer Zeit im Kopf und das ist auch immer wieder Thema. Das ist so ein alltägliches Thema. Erziehung auch bei Laura und mir in den alltäglichen Dialogen, über das wir uns viel austauschen, auch in Vorbereitung auf unsere eigenen Kinder wahrscheinlich, aber wo wir viel beobachten und wo wir irgendwie einen sehr klaren Blick auf die Dinge haben, wo wir viel beobachten, intrafamiliär, aber auch extern, weil man natürlich immer wieder Situationen mitbekommt im Außen, wo Eltern mit ihren Kindern agieren und diese durch ihr Verhalten erziehen. Und das wirft einige Fragen auf, wie das Ganze in Anführungszeichen am besten funktioniert und was für eine Macht die Erziehung hat, wenn man sich darüber bewusst wird, dass man da einen Menschen erzieht, der irgendwann mal erwachsen ist und auf zwei Beinen steht und das Leben auf diesem Ort, an dem wir uns hier befinden, mitgestaltet und mit beeinflusst. Deswegen ist das bei uns immer wieder Thema. Und deswegen möchte ich ein bisschen was darüber erzählen. Weil was ist das eigentlich, Erziehung? Das ist ja ein Wort, was unglaublich oft gebraucht wird. Was ist das, Erziehung? Wenn wir uns eine Definition unserer Wikipedia-Freunde anschauen, dann heißt es dort, unter Erziehung versteht man den pädagogischen Einfluss auf die Entwicklung und das Verhalten Heranwachsender. Dabei beinhaltet der Begriff sowohl den Prozess als auch das Ergebnis dieser Einflussnahme. Der Ausdruck Erziehung bezeichnet im allgemeinen Sprachgebrauch sowohl die Gesamtheit allen erzieherischen Handelns, das die Personalisation, Sozialisation und Enkulturation eines Menschen steuert, als auch einzelne Teile dieses Gesamtprozesses, wie zum Beispiel die Sexualerziehung, Gesundheitserziehung oder Verkehrserziehung. Die Wissenschaft, die sich mit dem Erziehen der Erziehung als Tun und als Nachdenken über dieses Tun beschäftigt, ist die Pädagogik. Erziehung wird von Erziehungsnormen geleitet. Sie erfolgt im Rahmen von Erziehungskonzepten, die auf Erziehungsziele ausgerichtet sind und greift auf Erziehungsmittel und Erziehungsmethoden zu. Zitat Ende. Schon hier wird klar, beim Lesen und auch beim Zuhören vermute ich, wie kompliziert das sein muss, einen Menschen, mein Kind, zu erziehen. Ist ähnlich kompliziert wie das Verstehen der Funktionsweise unseres Körpers, so wird uns das suggeriert. Überhaupt, wenn man das hört, ist es ja eigentlich gar nicht machbar für eine Mutter oder einen Vater oder für die Eltern im Verbund. Weil das, was wir gerade gehört haben, da muss man ja, also beim Thema Erziehung muss man ja so viele wissenschaftliche Erkenntnisse und Aspekte mit berücksichtigen. Wie viel Wissen muss man sich dann bitte aus dem Bereich Pädagogik aneignen, um halbwegs eine halbwegs akzeptable Mutter oder einen halbwegs akzeptablen Vater darzustellen, wenn man diesen Worten von Wikipedia da folgen möchte. Ganz interessant finde ich übrigens, Erziehungskonzept ist wie Urknalltheorie. Ein Erziehungskonzept haben wir entwickelt. Das ist eine Schablone, die können wir mal auf so einen Menschen anwenden. Und hier wird auch schon relativ schnell klar, dass dieses ganze Konzept eben optimalerweise auf der Wissenschaft basiert, sagen sie uns. Wie alles. Es muss alles wissenschaftsbasiert sein, Freunde. Wissenschaftsbasiert heißt wahr. Nicht wissenschaftsbasiert heißt löschen. Nicht wahr. Und viele Eltern äußern immer wieder eine große Verunsicherung. Die sehen sich eigentlich gar nicht in der Lage, ihre Kinder zu erziehen, weil sie ja eben von diesem wissenschaftlichen Bereich Pädagogik gar keine Ahnung haben. Habe ich nicht studiert. Wie kann ich meine Kinder also zu anständigen Erwachsenen erziehen? Ist genauso wie mit dem eigenen Körper. Ja, wie? Der Arzt hat es doch studiert. Natürlich gehe ich zum Arzt, weil der ist der Wissende und der weiß, was ich mit meinem Körper zu tun habe. Wenn wir in die Natur schauen, auf andere Lebewesen, dann da scheinen die sich aber irgendwie so gar nicht von Erziehungskonzepten und verschiedenen Theorien aus der Ruhe bringen zu lassen. Wenn ein Kalb auf die Welt kommt, dann ist das, was danach passiert, irgendwie wie in Stein gemeißelt. Ich weiß nicht, wer von euch mal dabei war, bei der Geburt eines Fohlens oder eines Kalbs. Was danach passiert, ist vollkommen klar. Für alle selbstverständlich, für alle Beteiligten. Eine ganz klare Folge der Geburt und der Existenz des Jungtieres dann. Weil entgegen der Situation bei uns Menschen wird das Kalb dann vom Euter der Mutter ernährt und auch vom Euter, von der Milch der Mutter großgezogen und folgt in den Gepflogenheiten und Verhaltensweisen der Mutter beziehungsweise der restlichen Gruppe, in der es aufwächst. Es wird relativ logisch erzogen, weil es praktisch vorgelebt bekommt, wie das Leben funktioniert, könnte man sagen. In der Wildnis ist es nicht anders. Gemäß dem, was wir beobachten können. Elefanten oder Giraffen oder Löwenjunge, die werden auch nicht 6 bis 9 Stunden täglich auf den Stuhl gesetzt, um einem fremden Löwen zuzuhören, der dazu ausgebildet wurde, die jungen Katzen mit angeblich lebensnotwendigem Wissen zu beschießen. Die haben das alle intrinsisch in sich, wie wir eigentlich auch, so wie wir eigentlich auch. Und die folgen dem Beispiel ihre Eltern beziehungsweise der sozialen Struktur, in der die sich befinden, in der die reingeboren werden. Bei uns Menschen kommt ein Faktor allerdings sehr erschwerend dazu, der uns ebenso in vielen anderen Bereichen von Gott und der Natürlichkeit getrennt hat und uns auch immer noch trennt. Unser Gehirn, der rationale Verstand und die eben daraus resultierende Wissenschaft, in dem Fall, wenn es um Erziehung geht, die Pädagogik. Pädagogik ist nicht umsonst ein Schulfach, auch auf dem Gymnasium, auf dem Weg zum Abitur. Für ganz viele Menschen, das ist mein Eindruck jetzt, ist schon dieses Wort, der Terminus alleine negativer. Erziehung. Wenn man hört, Erziehung, sagen ganz viele Menschen, das ist ein furchtbares Wort, Erziehung. Weil viele Menschen da umgehend den Rohrstock und die heruntergelassene Hose ins Spiel bringen. Und heute, wenn es thematisiert wird, gilt ja eigentlich jede Form der Erziehung als autoritär beziehungsweise als antiquiert und nicht mehr zeitgemäß, nicht mehr ausreichend modern, muss man überarbeiten und überdenken. Weil heute gilt dann das Motto, bitte kein, da kommen die geilen Anglizismen, die sie immer wieder neu erfinden, bitte kein Overparenting, keine Helikoptereltern, die nachher dann noch wirklich ihre Funktion als Eltern ausfüllen würden. Bitte nicht. Das sind so ganz clever inszenierte und neospiritualistisch eingeschlichene Begriffe, die dazu führen, dass wir am Ende Relativisten und halt eben keine Wahrheitssucher erziehen. So simpel ist es. Diese ganzen Begriffe sind natürlich nicht einfach vom Himmel gefallen, brauche ich euch nicht zu sagen. Die hat man ganz empirisch, wissenschaftlich, mit Hilfe von unseren heißgeliebten Studien verifiziert. Zitat: Die ständige Präsenz von Eltern, jetzt in Bezug auf Helikoptereltern, die ständige Präsenz von Eltern im Leben eines Kindes hat laut einer empirischen Studie mit 1605 Kindern keinen förderlichen Einfluss. Die reine Quantität an Zeit, die Mütter mit ihren Kindern im Alter von 3 bis 11 Jahren verbringen, hatte keine Beziehung zur kindlichen Entwicklung. Sensationell. Das würde ich mal gerne sehen, wie man das in einer Studie angeht und macht und am Ende verifiziert. Dass die ständige Präsenz von Eltern bei Kindern im Alter von 3 bis 11 Jahren keine Auswirkung auf die kindliche Entwicklung hat. Gut, dann wissen wir jetzt, wie es funktioniert, oder? Nee, halt, stopp. Zitat: So zeigt zum Beispiel eine Studie aus den USA, dass Helikoptererziehung den Kindern die beste Chancen auf Erfolg im Leben, das heißt bessere Bildungschancen und bessere Berufe verschafft. Was also jetzt? Altbewährtes Prinzip der Verwirrung. Was denn nun? Jetzt muss ich jetzt ständig neben dem Kind stehen oder das Kind schon mit 6 Monaten alleine auf den Spielplatz schicken? Ist relativ unklar. Kann scheinbar beides sein. Scheinbar führt beides zum Erfolg. Im Allgemeinen hat Erziehung für die meisten Menschen ausschließlich mit dem Weitergeben von Manieren zu tun. Die sind sich gar nicht bewusst darüber, wer oder was einen heranwachsenden Menschen erzieht. Und die wissen erst recht nicht, was überhaupt die Grundlage, das Fundament für Erziehung bildet. Allerdings muss ich sagen, wäre das mit den Manieren mal ein ganz, ganz guter Anfang. Ist in den letzten Jahrzehnten scheinbar auch ein wenig zu kurz gekommen. Das spüre ich oft, wenn mich Menschen kontaktieren, um mich belehren zu wollen. Auf den verschiedensten Gebieten gemäß meines Inhaltes im Podcast. Passiert ganz, ganz oft und ganz viele von diesen Menschen machen das sehr, sehr, ich will sagen, anstandslos. Das ist so eigentlich eine Grundlage, oder, für alles, für das zwischenmenschliche Zusammensein, die zwischenmenschliche Entwicklung. Wenn wir das nicht mal hinbekommen, anderen Menschen mit Respekt, und wenn ich über Manieren spreche, dann sage ich mit Respekt zu begegnen, mit Hochachtung. Wo wollen wir dann beginnen? Wenn das Fundament fehlt, dann brauchen wir die nächsten Schritte erst gar nicht zu beleuchten. Also, um ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, neben dem Kind stehen, scheint nichts zu bringen, hat keine Auswirkung aufs Kind. Und die andere Seite sagt, dass gemäß einer Studie aus den USA die Helikoptererziehung doch zum beruflichen Erfolg führt. Was also jetzt? Wende ich mich doch jemandem zu, der davon aber mal wirklich Ahnung hat. Der zum bekanntesten und einflussreichsten Arzt und Forscher gemachte Mensch auf diesem Gebiet mit Abstand. Könnt ihr euch schon mal jetzt im Kopf überlegen, wer könnte das sein? Raten, raten. Wurde 1856 im Kaisertum Österreich geboren. Natürlich kein geringerer als Sigmund Freud. Freud war eigentlich alles. Arzt, Wissenschaftler, Hypnotiseur, Religionskritiker. Außer natürlich sein Judentum. Das ging. Logisch. Ist ja auch keine Religion. Und dazu passend war er noch Kulturtheoretiker, Neurophysiologe und auch Tiefenpsychologe. Die haben so geile Berufsgruppen und Spezialisierungen geschaffen. Das ist immer wieder ein Highlight. Der Neurophysiologie und Tiefenpsychologie. Das ist was komplett anderes. Da muss man auch wieder ein anderes Studium für gemacht haben. Der war quasi alles, was das Wissenschaftswörterbuch hergegeben hat. Und sein bekanntester Beitrag, würde ich meinen, ist der von ihm so getaufte Ödipus-Konflikt. Kennt ihr den Ödipus der griechischen Mythologie? Kurz zusammengefasst, der Ödipus, der tötet aus Versehen seinen Vater und bekommt dann unwissentlich seine Mutter zur Ehefrau und betreibt mit der Inzest. Als er das dann rausfindet, sticht er sich die Augen aus und geht ins Exil. Das ist die Ödipus-Geschichte. Und Sigmund Freud mit seinem Ödipus-Konflikt, der sagt, jedes Kind habe zwischen dem 3. bis 5. Lebensjahr eine Inzestfantasie gegenüber entweder Vater oder Mutter. Gemäß des Geschlechts des Kindes natürlich. Das wiederum führt zu einer Rivalität gegenüber dem anderen Elternteil und der Angst, bezogen auf dessen Rache gegenüber dem Kind. Ja, wenn ich ein kleiner Junge bin, dann habe ich eine Inzestfantasie gegenüber meiner Mutter. Und dann denke ich, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich würde gerne mit meiner Mutter schlafen, aber wenn ich das mache, bringt mich mein Vater um. Kurz zusammengefasst. Wer also mal herzlich lachen will, der sollte sich mal mit dieser Freudschen Theorie befassen. Die basiert übrigens auf Beobachtungen von Patienten, sowie sich selbst wissenschaftlich empirisch, wie sie immer fordern, total fundiert. Das ist so lustig. Die stellen Regeln auf, aber befolgen die eigenen Regeln nicht. Ist so wie mit den Kochschen Postulaten. Robert Koch, der gesagt hat, so, das hier muss passieren, um einen Erreger zu definieren. Ich muss den nachweisen, da muss ich die Ansteckung nachweisen und dann muss ich den isolieren können. Was die seit Jahrzehnten und Jahrhunderten, seit Jahrzehnten und im letzten Jahrhundert machen, ist einfach so, das hier ist der Erreger, ihr habt eine Computer, Animation, Das muss reichen, Korschen Postulat erfüllt. Auch hier bei Freud ist überhaupt gar nichts, da ist nichts Wissenschaftliches dran. Die korrumpieren immer ihre eigenen Regeln. Bezogen auf Freud war es sehr, sehr passend, dass der sich dann in Form von Martha Bernays in die Bernays-Familie eingeheiratet hat. Sein Neffe ist nämlich der Edward Bernays, und den haben wir hier im Podcast schon öfters thematisiert. Das ist der Meister der Programmierung, der Hirnprogrammierung in Form von Werbung und Public Relations, PR, in den 1920ern ganz stark forciert. Die Vorarbeit seines Onkels Sigmund hat er also perfekt weitergeführt und Menschen großflächig programmiert. Das waren alles die MK-Ultra-Vorläufer, diese Programme, die die CIA dann später aufgenommen und forciert hat mit Kindern und Jugendlichen, um sie dann großflächig auf uns anzuwenden, weil das ist längst seit Jahrzehnten in Gebrauch. Die haben einen Spitznamen, MK-Ultra hat einen Spitzname, heißt Medien. Menschen wie Freud haben Begriffe und Prinzipien etabliert, die heute quasi jeder benutzt und kennt. Beispielsweise, wenn von sexueller Energie gesprochen wird. Der Begriff Libido in diesem Sinne, in diesem Zusammenhang, geht auf Freud zurück, der die Libido-Entwicklung in verschiedene Phasen und psychische Störungen im Erwachsenenalter mit Störungen eben dieser Libido-Entwicklung der Kindheit in Verbindung gebracht hat. Um es mal klar zu sagen, Freud ist sehr darum bemüht, uns klarzumachen, dass auch Babys und heranwachsende Kinder ein sexuelles Interesse haben, das entscheidend für die vernünftige Entwicklung dieses Menschen verantwortlich ist. Wenn ihr mich fragt, bezogen auf Freud und seine in Anführungszeichen Arbeit, sind das die Anfänge der wissenschaftlichen Legitimation und Normalisierung pädophiler Interessen, sonst gar nichts. Und wenn man sich Freuds Popularität und unsere Welt heute anschaut und sieht, wie früh die Sexualisierung von Kindern, Thema Erziehung, einsetzt, und was gerade auf sozialen Plattformen passiert, kann man zu keinem anderen Schluss kommen, als dass Freud der absolut entscheidende Wegbereiter dafür war. Weil wenn plötzlich in Grundschulbüchern sexuelle Praktiken wie Oralsex thematisiert und normalisiert werden oder in den USA irgendwelche Transen halbnackt in Tanga vor den Kindern tanzen und Eltern daneben stehen und applaudieren, kein Spaß, muss man sich fragen, wer ein Interesse daran haben könnte, unsere heranwachsenden Kinder so zu programmieren. Hörer, ihr dieses Podcasts kennen die Antworten. Ich will auch gar nicht weiter auf Freud und diese zionistischen Geisteskranken eingehen. Vielmehr will ich die Episode nutzen, um aus meiner Sicht zu beschreiben, was Erziehung ist, welche Wichtigkeit Erziehung hat und worauf sie letzten Endes fußen muss, damit sie den Namen Erziehung verdient und dafür sorgt, dass sich in unserer Gruppe Menschheit nachhaltig etwas ändern kann und wir uns wieder von eben diesen luziferischen Einflüssen lösen können. Wenn man heute mit den Anführungszeichen aufgeweckten, wachen, modernen Müttern spricht, die ihr Kind aber mal so ganz anders und bewusst erziehen, so wird man immer wieder hören, dass es wichtig ist, das Kind so früh wie möglich eigene Entscheidungen treffen zu lassen. Das Kind entscheidet, ob es die Brust oder Pulver möchte. Das Kind entscheidet, wie lange es die Brust oder das Pulver möchte. Und wann es Bock auf Kartoffeln und Kekse bekommt. Das Kind entscheidet eigentlich alles. Die Eltern sind nur Geleitschutz und bedingungslose Liebe. Egal in welcher Situation. Muss man einfach nur Liebe geben. Immer allem mit jedem und mit Liebe begegnen. Dann löst sich alles. Mhm. Das Kind entscheidet also. Die Eltern laufen nur nebenher. Bloß keine Helikoptereltern. Bloß keine Regeln aufstellen. Bloß keine Ansagen machen. Kind entscheidet. Kind will rechts gehen, gehen wir rechts. Kind will links gehen, gehen wir links. Kind will rückwärts gehen, gehen wir rückwärts. Man könne meinen, es gäbe überhaupt gar keine Richtlinien, keine Prinzipien, die für die Kindererziehung gelten könnten. Und eigentlich sollten die auch, wie eben gehört, so wenig wie möglich auf die Eltern entfallen. Und prinzipiell stimmt es auch, wenn wir noch so natürlich und mit Zugang zu unserer Intuition ausgestattet wären, wie zum Beispiel die Kuh. Weil die Realität sieht ja eher so aus. Die Mutter soll 3 Monate nach Entbindung bestenfalls wieder im Büro sitzen, um als, in Anführungszeichen, erfolgreiche Frau zu gelten. Das Kind kann in der Zeit eine Nanny haben oder halt mit 3 Monaten in der Kita hocken und mit der Eisenbahn spielen. Wenn man Glück hat. Sonst kriegt das halt irgendein digitales Spielzeug mit Bildschirm von Kopf. Der Vater ist in der Zeit sowieso arbeiten und holt das Kind um 17 Uhr da wieder ab, um es dann zu Hause nur noch ins Bett zu bringen. Eventuell kannst du noch was essen. Dann ins Bett zu bringen und es morgens früh dann wieder um 8 Uhr in der Betreuung abzugeben. Wenn der Vater denn im Alltag noch da ist, in 20% der Fälle, gibt es in Deutschland nur eine der beiden Elternteile. Nur eines der beiden Elternteile. So, im Alltag. Weil ein Kind in die Welt gesetzt und getrennt. Ich muss bei Erziehung immer dran denken, Fußballfans unter euch kennen den Namen Casey Keller wahrscheinlich noch, amerikanischer Nationaltorwart, über Jahre in Gladbach gespielt. Mit ihm habe ich als junger Kerl, er war schon Mitte 30, in Gladbach zusammengespielt. Casey hat immer gesagt, mein Gott, man braucht einen Führerschein für Autos. Aber Eltern darf jeder sein. Jeder Trottel kann ein Kind in die Welt setzen. Und wenn ich heute so darüber nachdenke, muss ich Casey sagen, hat er definitiv recht gehabt, weil das ist, ja, kann man so stehen lassen, ist ein Problem mitunter. Erziehung entfällt logischerweise in diesem gerade beschriebenen Fall auf die Angestellten der Betreuung oder Kita oder im Kindergarten. Weil die verbringen netto 3-mal so viel Zeit mit dem Kind wie die Eltern. Wie die Helikopterstudie gezeigt hat. Der Eltern-Kind-Kontakt zwischen dem 3. bis 11. Lebensjahr ist quasi irrelevant. Hat keinen Einfluss auf nichts. Ja, dann passt's ja. Dann gehen beide Elternteile 10 Stunden am Tag arbeiten, bei irgendeiner Wirtschaftsberatung, scheffeln die Kohle, bringen die Säcke nach Hause und das Kind sitzt den ganzen Tag in der Kita. Super Konzept. Ja? Weil die Präsenz von den Eltern zwischen dem 3. bis 11. Lebensjahr ist ja eh irrelevant. Von da gehen die Kinder dann in die Grundschule, in irgendeinen Verein, die weiterführende Schule, zu Hause raus in die Uni und mit 23 den ersten Job. Unser Gesellschaftssystem ist mittlerweile so gestrickt, dass Eltern gar nicht mehr erziehen und prägen sollen. Weil das machen andere verwirrte soziale Institutionen wie die Kita-Schule oder die Uni. Es ist nicht mehr so, dass Kinder auf die Welt kommen, in die Schule gehen, nach Hause kommen um 12 Uhr und zu Hause sind. Vielleicht noch wie früher draußen im Garten oder im Feld mitarbeiten, immer in Kontakt mit den Eltern sind. Mit einem Alltag, mit einer Realität, sieht alles anders aus. Sieht alles anders aus. Heutzutage gehen die Kinder bis 12, 1 Uhr in die Schule und dann sitzen die erstmal 3 Stunden an den Hausaufgaben. Ja, muss doch was Intelligentes bei rauskommen. Egal in welchem Alter, ob im 3. Schuljahr oder im 12. Und meistens, wie ich eben beschrieben habe, ist es dann, zum Beispiel findet es noch in der Schule statt. Wie hieß denn das früher noch? Wenn man dann noch ganz viele Kinder in der Schule geblieben sind nach Schulschluss, weil die Eltern ja nicht da sind, die Eltern arbeiten sind die man da in so einer Gruppe geblieben noch bis 16 Uhr. Haben sich bei mir immer furchtbar. Allein der Gedanke daran damals, da noch 4 Stunden zu bleiben, war für mich nicht tragbar. Und wenn dann nichts mehr geht, was die Erziehung des Kindes und die Beziehung zu seinem Kind angeht, dann sind da ja deutschlandweit immer noch über 1000 Erziehungsberatungsstellen wie die der Caritas. Weil die helfen immer gerne, wenn man überhaupt nicht mehr weiter weiß, wo vorne und hinten ist. Wenn man gar keine Beziehung mehr zum Kind hat. Wenn es ausufert, das Kind zu einem Problemkind wird. Weil niemand für das Kind da ist. Das Kind nicht das erfährt, was es gerne erfahren würde. Die Caritas, die hilft immer gerne weiter. Und die sind weder Geldwäscheinstitute der Kirche, noch haben die ein Motiv, wenn die eine Erziehungs- bzw. Familienberatung anbieten. Okay, genug damit. Thema Erziehung. Gehen wir mal zurück zum Anfang und dem Ursprung des Wortes Erziehung, um dem Ganzen mal auf die Spur zu kommen, worum es eigentlich gehen könnte. Englisch Education, Lateinisch Educere, herausbringen, voranleiten. Hört sich für mich erstmal anders an, als das Kind entscheidet, was es will und ich laufe nur nebenher. Weil das ist und kann nur die einzige Aufgabe in der Erziehung eines Kindes sein. Es ausbilden und leiten. Bis zu dem Punkt, an dem es erwachsen ist. Wörter verraten uns immer sehr viel. Ein Mensch ist erwachsen. Ja, er ist aus seinem Kindesalter, aus seiner Abhängigkeit erwachsen. Dieses Erwachsen wird natürlich nicht von dem Alter festgelegt. Ich kann nicht sagen, ob ein Mensch mit 18 oder mit 21 erwachsen sein wird. Die meisten sind mit 69 noch nicht erwachsen. Ich kann nur sagen, dass für mich die Voraussetzung für das Erwachsensein bedeutet, das ist nämlich auch wieder so pervertiert, das an ein Alter zu koppeln. Ja, mit 18 oder mit 21. Jetzt bist du erwachsen. Nee, erwachsen bedeutet, ich habe eine Grundlage, um Entscheidungen im Leben zu treffen und Verantwortung zu übernehmen. Und heutzutage sehe ich diese Grundlage bei wirklich sehr wenigen Menschen. Wenn sie zum Beispiel vor dem Supermarktregal stehen. Das sind so Situationen, da sieht man, ob jemand eine Grundlage hat, um Entscheidungen zu treffen. Wer oder was bildet diese Grundlage? Kommen wir gleich zu. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann ist es gänzlich abhängig von der Mutter, korrekt? Weil ohne die Mutter würde das Kind nicht überleben können. Denn die Mutter stellt dem Säugling im natürlichen Zustand die Muttermilch zur Verfügung. Unabhängig von der emotionalen Bindung jetzt mal. Wir haben die Muttermilch. Die kommt von der Mutter. Auch wenn es heute vielleicht durch die ein oder andere Operation bei Männern möglich ist, Milchdrüsen zu implantieren, so kleine Kanister da rein zu operieren, die Milch geben. Und die Mutter ist darüber hinaus logischerweise auch der Mensch, der nach der unglaublich engen, neunmonatigen körperlichen Verbindung in der Gebärmutter jetzt auch mit dem Baby im Außen eine ganz enge Bindung eingeht und eingehen muss, wenn es gut gehen soll. Denn die Muttermilch allein reicht natürlich nicht. Schon in der Sekunde, in der das Baby das wunderbar grelle Weißlicht des Kreissaals erblickt und den ersten Schock erlebt, ist es wichtig, dass der erste Ort, an den das Baby dann wandert, welcher ist? Das Herz der Mutter. Wenn ihr übrigens ab und zu, ich weiß nicht, ob man die Außengeräusche hört, aber wenn ihr jetzt ab und zu mal so Außengeräusche hört, ne, so ein vorbeifahrenden 7,5 oder so, dann hat es damit zu tun, dass ich heute meinen ersten Podcast draußen aufnehme, bei 25 Grad unter der Markise in der Sonne. Ist wundervoll. Ich hatte gar keinen Bock, mich reinzusetzen. Versteht ihr, denke ich, alle. Aber ich hoffe, das Mikrofon schirmt es gut ab. Der erste Ort, an den das Baby zu wandern hat, nachdem es den Geburtskanal verlassen hat, ist das Herz der Mutter. Logisch, weil da ist die Frequenz, die das Kind 9 Monate lang beschallt und beruhigt hat. Da muss es umgehend hin. Nicht mit der Krankenschwester in irgendein Hinterzimmer, um es zu untersuchen, in einen Brutkasten zu legen oder zu impfen. Man muss keiner dieser wissenschaftlich Gelehrten wie Freud sein, um zu verstehen, dass alle anderen Orte als die linke Brust der Mutter das Kind traumatisieren. Versetzt euch hinein in euch selbst, als ihr geboren wurdet. Stellt euch das mal vor. Ist mal interessant. In einer ruhigen Minute euch mal hinzusetzen und euch vorzustellen, wie ihr diesen Geburtskanal durchschreitet. Durchlebt es mal für euch. Das können wir wahrscheinlich die meisten von uns nur in der Vorstellung, weil wir keine abgespeicherte Erinnerungen daran haben. Aber wir können uns sicher sein, emotional ist das alles in uns drin. Weil stellt euch mal vor, ihr durchlebt dieses Abenteuer bzw. diese Tortur im Geburtskanal nach 9 Monaten Gemütlichkeit pur in der Gebärmutter. 9 Monate komplett versorgt, schön, Wärme, Frequenz, Schwerelosigkeit. Ja, das ist mal das allererste. Schwerelosigkeit. Wenn das Wasser bricht, wenn die Fruchtblase platzt, dann ist es vorbei mit dieser Schwerelosigkeit. Dann geht's in den Geburtskanal und dann war's das. Und dann kommst du raus und bupp, ist nichts mehr mit Schwerelosigkeit, weil die Dichte des eigenen Körpers jetzt im Kreissaal steht. Und da nicht mehr in Wasser schwimmt, sondern mit Luft in Kontakt ist. Und die Schwerelosigkeit nur noch bedingt da ist. So, und dann kommt ihr aber nicht auf die Brust, ans Herz eurer Mutter, in der ihr 9 Monate lang zu Hause wart, sondern an irgendeinen anderen Ort, an dem womöglich noch jemand in euch hineinsticht um euch eine giftige Flüssigkeit zu verabreichen. Herzlich willkommen in diesem Irrenhaus hier. So traumatisierend können die ersten Sekunden und Minuten eines Menschenlebens sein. Absichtlicherweise. Klar. Auf jeden Fall ist das Baby komplett abhängig und nicht überlebensfähig. Geht nicht. Wenn das Kind den Geburtskanal verlässt und wir es da liegen lassen, wird es sterben. Es benötigt also jemanden, der die Verantwortung für sein Leben übernimmt. Und das ist neben der Mutter zumeist der Vater. Der kann das Baby zwar nicht stillen, aber der ist trotzdem zugegen, um ihm Liebe und Wärme zu geben und die Mutter zu unterstützen. Faktisch ist er, der Papa, was das Überleben des Kindes angeht, allerdings komplett ohne Aufgabe. Kann man drüber streiten. Ist in der Tierwelt oftmals definitiv nicht so. Da geht der Mann seines Weges. Und die Mutter zieht das Junge allein groß, haben sich viele männliche Menschen für sich auch so adaptiert. Das Baby ist allerdings nicht nur physisch abhängig von der Muttermilch, sondern noch davor. Wovon? Der Fakt, dass das Baby gestillt wird, damit das passiert, setzt entweder eine natürliche Intuition voraus, das weiß ich, dass meine Mutter auch keine Ahnung davon hatte, aber eine natürliche Intuition hatte und es war klar, natürlich wird der Tobi gestillt. Vielen Dank dafür, Mama. Sehr wichtiger Schritt. Entweder setzt das Stillen diese natürliche Intuition voraus oder halt eben Wissen. Dieses goldene, sechsbuchstabige Wörtchen, das über Jahrzehnte hinweg so pervertiert wurde. Die Eltern benötigen Wissen, wenn sie einen Menschen leiten wollen. Denn sonst sind nicht nur die Eltern ein Spielball der Industrie und der Strippenzieher, sondern das Baby gleich mit. Und diese verhängnisvollen Entscheidungen der Eltern, die nicht auf Wissen basieren, können dem, in Anführungszeichen, erzogenen Menschen sehr, sehr lange nachhängen, beziehungsweise möglicherweise verhindern, dass er den rechten, den wahren Weg überhaupt findet. Genau das ist das Ziel der Kontrolleure. Natürlich ist es so, es kann auch alles schieflaufen in den ersten 20 Jahren eines Menschen. Und trotzdem kann der geleitet, geführt, an die Stelle gebracht werden, wo er sich das alles anschaut und Verantwortung übernimmt und alles umwirft und alles umstellt und sich selber Wissen aneignet. Natürlich ist das möglich und natürlich ist das schön, wenn das so passiert. Aber wenn 90% der Babys in Deutschland basierend auf Wissen erzogen würden, wären 9 von 10 schon mit 10 Jahren an der Stelle. So ist es so, dass eine Handvoll von Menschen selber an die Stelle kommt, weil sie diese wissenbasierte Erziehung nie erfahren haben. Was bedeutet es dann, dass die Eltern ein Spielball der Industrie sind? Was passiert, wenn die Eltern sich beispielsweise für Milchpulver entscheiden, weil das seit Jahrzehnten Trend ist, und absichtlich an allen Ecken und Enden beworben wird, um die Kinder anatomisch aus dem natürlichen Zustand zu bringen. Ja, das Baby ist dann anatomisch absolut chancenlos, einen gesunden Darmtrakt zu entwickeln. Chancenlos. Das geht nicht. Das geht nicht. Weil dieses göttliche Reich hier halt eben nicht auf Glauben oder Vermuten oder Hoffen, Glück zu haben, beruht, wenn man gewisse Entscheidungen trifft. Das beruht ganz klar in Bezug auf das Milchdrama jetzt und Stillen oder Milchpulver. Das beruht auf chemischen Gesetzen. Auf natürlichen Gesetzen. Das sind andere Gesetze als die, die die uns in der Matrix hier übergezogen haben. Natürliche Gesetze sind wirklich gültig. Die anderen sind eigentlich überhaupt nicht gültig, nur im Kopf. Weil der Babykörper macht sich in den ersten 12 Monaten, im ersten Lebensjahr, macht er sich daran, seinen Darm auszubilden. Das heißt, die Schleimhaut aufzubauen. Eine kurze Wiederholung. Die Darmschleimhaut, Dünn- und Dickdarm, ist eine sehr, sehr wichtige Schutzbarriere, die von den sogenannten Tight Junctions gebildet wird. Das sind Verbindungen zwischen den Schleimhautzellen, die Schleimhaut am Ende als eine Trennwand fungieren lassen in unseren sogenannten Mikrovillis. Wer die Episode noch nicht gehört hat, sollte die Magen-Darm-Trakt-Episode nochmal hören. Die Mikrovillis sind feinste Milliarden, Millionen, Billionen, Trillionen von Härchen in unserem Dünndarmtrakt, die am Ende für die Nährstoffresorption, für die Nährstoffaufnahme zuständig sind. Und die Zellen dort sind mit Tight Junctions verbunden. Im besten Falle. Und erst dann, wenn diese Tight Junctions ausgebildet sind, habe ich diese Schutzbarriere. Und das machen Babys im ersten Lebensjahr. Das heißt, das komplette erste Lebensjahr sind die noch nicht ausgebildet. Der Darm ist noch löchrig. Diese Mikrovillis, die besiedeln diese unfassbar vielen Zotten in unserem Dünndarm, die, schon oft besprochen, in ihrer Oberflächengröße einem Tennisplatz Konkurrenz machen. Und der Ort sind gleichzeitig, an dem halt eben die Aufnahme von Nahrungsbestandteilen passiert. Die Entscheidung der Mutter zu sagen, nee, kein Bock zu stillen, viel zu umständlich im Café die Brust auf den Tisch zu legen und die Kleine zu füttern, bedeutet also, Baby hat keine ausgereifte Darmschleimhaut. Und die Bestandteile des Kuhmilchpulvers, zum Beispiel unverdaute Kuhproteine und ebenso zum Beispiel Wachstumshormone der Kuh, unabhängig von den Kuhmilchzuckern, gelangen jetzt in den Blutkreislauf des Babys. Und wenn ihr wissen wollt, was das heißt, dann verweise ich auf den Anfang dieser Episode oder empfehle euch einmal, den Gesundheitszustand von Säuglingen und Babys anzuschauen oder euch zu fragen, warum Mädchen heute mit 12 die erste Periode bekommen und nicht mehr mit 16. Bezogen auf Erkrankungen bzw. Entgiftungszustände sind Rotznasen und chronischer Husten bei Babys und bei heranwachsenden Kindern so normal, dass man den Eltern, die das Immunsystem lernt, Lüge perfekt präpariert hat, die alle glauben können, um nicht auf die Idee zu kommen, dass diese Pulverfütterung eine wissenslose Schnapsidee war und verhängnisvolle Folgen hatte und hat. Nee, sind die Erreger, mein Kind ist schon wieder krank, aus dem Kindergarten mitgebracht. Ist verhängnisvoll. Wie viele Entscheidungen, die ich treffe, ohne dass wirkliches Wissen mein Fundament dieser Entscheidung ist. Ist verhängnisvoll. Ja, wenn ich zum Beispiel nicht weiß, in Bezug auf die Entscheidungen und die Erziehung meines Kindes, dass es keine Infektionen gibt und dass all diese Impfkrankheiten Vergiftungen sind, dann entscheide ich mich dazu, mein Kind gegen alles und jeden impfen zu lassen. Und dann liegt die Impfquote für Kinder von 15 Monaten bei 96,6% für Tetanus, Diphtherie und Keuchhusten. Das sind zumindest die Zahlen, die das Robert-Kahr-Institut herausgibt. Das ist allein dem Umstand geschuldet, diese unfassbar hohe Impfquote für Tetanus, Diphtherie und Keuchhusten, dass den Eltern das Wissen fehlt. Punkt. Keine Diskussion. Im Jahr 2009 haben gut 60% der Kinder zwischen 0 und 5 Jahren eine Diagnose akute Infektion der oberen Atemwege erhalten. 60%, das sind 6 von 10 zwischen 0 und 5 Jahren. 25% der Kinder bekommen vom Arzt die Diagnose Mittelohrentzündung und Antibiotikaverabreichung. Ich bin mir zu 1000% sicher, dass die Natur das genauso vorsieht. Das ist die klassische Abhärtung. So muss das sein. Das ist von der Natur so eingerichtet. Genauso wenig sind 99% der Eltern in der Lage, ihren Kindern zu vermitteln, wie ihr Körper funktioniert. Sei es jetzt bezogen auf anatomische Abläufe, gekoppelt an die Ernährung oder auch was die Atmung zum Beispiel betrifft. Weil es wäre nicht so unwichtig, das zu wissen, wenn man diese Erfahrung in diesem Körper hier macht, oder? Stattdessen ist Erziehung, setz dich ruhig auf den Stuhl, jetzt wird gegessen, jetzt bist du mal eine Dreiviertelstunde still. Allein dieser Fakt, wie sehr Eltern oftmals nervös werden, weil ihr Kind so etwas wie Energie versprüht und nicht daran interessiert ist, sich eine halbe Stunde auf den Stuhl zu setzen. Was das mit der Zeit anrichtet, dieses Sitzen in der Schule, beim Essen und was weiß ich noch wo, bei den Hausaufgaben, das haben wir in der Bewegungsepisode mit Laura besprochen. Natürliche Atmung auf Wiederschauen. Psoas, Muskel, chronisch verkürzt. Zwerchfell bekommt immer Stress vom Psoasmuskel. Natürliche Atmung durch die Nase in einen weichen Bauch ist ab diesem Zeitpunkt unmöglich. Und wehe, das Kind macht das mit dem Energieversprühen dann noch zu oft und wagt es dabei noch irgendwelche Töne von sich zu geben, die 35 Dezibel überschreiten. Dann geht es aber direkt zum Arzt und dann kommt meistens die ADS bzw. die ADHS-Diagnose. 129 Millionen Kinder weltweit zwischen 5 und 19 Jahren sind damit diagnostiziert. 129 Millionen. Die Zahl muss man mal sacken lassen. Und was bekommen diese Menschen? Weil die Eltern keine intuitive Führung und kein Wissen hatten bzw. haben, die bekommen Betäubungsmittel, und zwar chronisch. Methylphenidat. Das ist der Wirkstoff. Das sind Medikamente wie Ritalin zum Beispiel. Gibt es übrigens schon seit 1954. Diese Medikamente gehen hin und manipulieren das zentrale Nervensystem, indem die dafür sorgen, dass Neurotransmitter, Dopamin und Noradrenalin einfach im synaptischen Spalt verbleiben und erstmal nicht zurückresorbiert werden. Synaptischer Spalt ist der Spalt zwischen zwei Nervenenden. Da kommen die Neurotransmitter rein, um Impulse zwischen den Nerven zu überbringen. Und jetzt sorgt man dafür, dass Dopamin und Noradrenalin einfach da drin bleiben. Normal gehen die da rein, ganz kurz, und wieder zurück über Rezeptoren. Jetzt bleiben die einfach da drin. Das heißt, das Kind wird ruhig gestellt und die Konzentrationsfähigkeit, die angeblich vorher nicht da war, wird forciert hergestellt. Das sind natürlich alles Zustände, die zurückzuführen sind auf Impfung, auf Ernährung, vor allem isolierter Zucker, vor allem tierische Proteine. Das sind die ersten Zeichen von Vergiftung und chronischer Übersäuerung. Jetzt kommt ein Nugget, ein richtiges Zuckerstückchen. 1993 wurden in Deutschland 34 Kilogramm Methylphenidat konsumiert, ja, von diesem Wirkstoff, zum Beispiel in Ritalin. In 2013, 20 Jahre später, waren das 1,8 Tonnen. 34 Kilo gegenüber 1,8 Tonnen in 2013. Gibt es da noch Fragen? Wir leben hier auf einer Geisterbahn. Kein Spaß. Voll von Nerval manipulierten Menschen. Und das ist jetzt nur das Beispiel, nicht vergessen, nur ein Medikament, nur ein Wirkstoff, Methylphenidat. Und die größten Abnehmer davon sind unsere Kinder. Das ist ein reiner Wahnsinn. Warum? Weil Eltern, Menschen, Zeugen in die Welt setzen und keine Ahnung haben, wie dieses System Körper funktioniert und wie dieses System Außenwelt hier funktioniert. Weil an dem Beispiel lässt sich gut beleuchten, was es zur Folge hat und warum die uns kategorisch von Wissen weghalten, beziehungsweise uns Wissen verkaufen, das eigentlich Lügen sind. Das sind Schädigungen anatomischer und psychischer Natur über Generationen hinweg. Kann ich einer Mutter einen Vorwurf machen, aus meiner Position? Weil ihre Mutter wiederum und die Oma haben zwei Weltkriege erlebt und sich um das blanke Überleben gesorgt. Da war kein Raum, sich Wissen anzueignen, das ich an meine Kinder weitergeben kann. Obwohl es damals wahrscheinlich noch mehr echtes Wissen gab und mehr echtes Wissen weitergegeben wurde als heute. Was heute weitergegeben wird, das ist eine Sensation. Das sind nur irgendwelche systematisch kreierten Konzepte auf sozialen Plattformen, kreiert von irgendwelchen non-governmental organizations. Gilt das als Entschuldigung für die Mutter, dass Generationen davor schon geschädigt wurden? Kann jeder für sich selbst bewerten. Fakt ist, die Mutter ist nicht hingegangen und hat den Kreis nicht durchbrochen und sich Wissen angeeignet, weil das benötigt es. Es benötigt jemanden, der hinschaut und diesen Kreis durchbricht. Das erfordert Mut, das erfordert ins Spiegel schauen und das erfordert, sich mit sich selbst mal ersten Schritt und der Außenwelt auseinandersetzen. Und weil das genau ist hier unser Dilemma. Wir sind komplett orientierungslos. Und wir wissen nicht, worum es hier eigentlich geht. Für uns als Spezies, aber auch in der Erziehung der Kinder dieser Spezies. Logische Folge, wenn ich nicht weiß, worum es für mich geht. Einfach jetzt nur bezogen auf die Gesundheit unseres Körpers. Wissen 90% schon überhaupt gar nicht, worum es geht. Und dann wissen die das in der Erziehung ihres Kindes auch nicht. Was wollen die denn weitergeben, wenn die jeden Tag ein weißes Brötchen mit Schinken essen zum Frühstück? Und wie schon oft thematisiert, halten sie uns von diesem Wissen mit ihren installierten Lügen auch systematisch fern. Profisport, Serien schauen, Party machen, lecker essen gehen, inklusive Alkohol trinken, in Urlaub fliegen, weil viel zu verlockend sind diese erstrebenswerten Dinge im Außen, die installiert haben, zur Ablenkung. Die führen dazu, dass wir weiter benebelt werden und halt eben nicht darauf stoßen, dass es hier darum gehen könnte, den Weg der Wahrheit zu beschreiten und sich Wissen anzueignen, damit ich am Ende Kinder großziehen kann, die dieses Wissen ebenfalls haben und diesen Programmierungsversuchen gegenüber immun sind. Das ist das Ziel. Die wollen uns davon weghalten, die wollen uns programmieren. Wir müssen uns das Ganze beschaffen, um uns zu immunisieren. Im Gegenteil, weil wir gehen in der Annahme, dass eine Beziehung, die auf Wissen und klarer Führung beruht, zwischen Mutter und Kind, Vater und Kind, autoritär und antiquiert sei. Warum? Warum ist das so? Weil es natürlich so installiert wurde, weil es so kommuniziert wurde, dass es so nicht mehr zu sein hat. Man darf ein Kind nicht autoritär erziehen. Weil es am Ende so ist, dass so viele Menschen lieber vor der Wahrheit davonlaufen wollen. Ganz einfach. Deswegen ist es so. Weil wenn ich entscheide, dass es Feldsalat mit Hanföl gibt, obwohl das Kind Schokomons zum Mittag essen möchte, dann ist das autoritär und zu hart, oder wie? Ah, sei nicht so hart mit dem Kind. Gib dem Kind auch mal ein paar Schokobons zum Mittag. Wenn ich dem Kind einen Apfel und ein Nussbrot mit selbstgemachter Mandelmilch mit in die Schule gebe, dann ist das zu strikt. Warum? Weil es bei all den anderen Kindern anders ist und die mit Snickers und Cola antanzen? Natürlich deswegen. Das ist ja das Ding. Wenn es 10 Kinder machen würden, dann wäre es nicht mehr zu strikt. Dann wäre es einfach normal. Das Kind ist nicht in der Position, das zu entscheiden. Weil einfach noch keine Basis existiert, auf der es dies selbst entscheiden könnte. Punkt. Und bis dahin ist das Kind, das sind die Eltern in der Verantwortung. Die Eltern übernehmen die Verantwortung, die Butterbrotsdose zu bestücken. Ich erinnere mich gut daran, dass es bei uns zu Hause niemals Zuckergetränke wie Cola, Fanta oder Eistee gab. Nur bei Feierlichkeiten. Und das war für uns Kinder, war das komplett normal. Vollkommen selbstverständlich. Wir haben auch niemals gefragt, ob wir lieber Fischstäbchen haben können, anstelle der gefüllten Zucchini-Brötchen, die es oft gab. Haben wir nicht. Es war vollkommen klar, dass das gegessen wird. Und natürlich ist es alles schwierig. Natürlich ist es schwierig, in einer Welt den Weg der Wahrheit zu beschreiten, wenn alles links und rechts von uns der Lüge unterliegt. Natürlich wird mein Kind schief angeschaut, wenn es Dinge in der Butterbrotsoße mitbringt, die andere Kinder noch nie zuvor gesehen haben. Ja, na klar. Und natürlich ist es dann auch mal schwierig. Vielleicht wird man schief angeguckt, vielleicht wird man ausgelacht. Ja, auch das gehört zur Erziehung und zur Ausbildung eines Menschen und zum Wachstum eines Menschen. Weil leider Gottes sind wir Menschen so. Auch das ist eine Folge von Unwissenheit und von emotionaler Verwirrtheit. Dieses Gruppenverhalten, andere auszugrenzen, das im Kindesalter schon das Fremde zu verurteilen und andere zu beurteilen, weil sie Dinge anders machen. Schon da ist die Offenheit nicht mehr da zu sagen, hey krass, was hast denn du da, darf ich das mal probieren? Natürlich sind viele Kinder so. Aber viele halt eben nicht. Viele halt auch eben nicht. Weil aber darum kann es am Ende nur gehen, wenn man von Erziehung spricht. Die Kinder vorzubereiten, die auszubilden, die zu leiten, indem man denen Wissen vermittelt. Jetzt, natürlich geht es nicht nur um Wissen, natürlich geht es auch um den emotionalen liebevollen Teil, der ungemein wichtig ist. Aber wenn's um Erziehung geht, dieses Wort Erziehung, ist für mich diese Leitung. Das ist für mich diese Leitung seitens der Eltern. Ja, das ist nicht hinzugehen und das Kind täglich eine Stunde an den Tisch zu setzen und ihm die nicht vorhandene Erdkrümmung darzulegen, sondern indem man den Weg der Wahrheit in allen Bereichen vorlebt, so wie wer das gemacht hat, so wie genau eben der, Jesus, das gemacht hat. Wenn es selbstverständlich ist, dass es rohen Brokkoli und rote Beetesalat zum Mittag gibt und das Kind damit aufwächst und es gern isst, dann ist es selbstverständlich. Und die Dr. Oetker Pizza existiert nicht im Orbit des Kindes. Bei mir hat die existiert. Kam ich abends vom Training schon spät nach Hause, 9:30, ging noch irgend so eine Pizza in den Ofen. Nein, nicht jeden Tag. 2-3 Mal im Monat vielleicht. Natürlich wird es dann Momente in der heutigen Welt geben, in denen das Kind auf dem Schulhof mit M&Ms in Berührung kommt oder mit Freunden einen Edeka-Markt betritt. Ja, wie denn auch nicht? Vollkommen klar. Ich wünschte auch, dass es anders wäre. Ich wünschte auch, dass es nur Supermärkte gibt, wo es frisches, biologisch angebautes Gemüse gibt und sonst nichts. Und mitunter wird das Kind ja auch probieren und diese Zuckerdroge eventuell interessant finden. Und wenn es dann heimkommt und fragt, ob wir die M&Ms auch mal kaufen können, dann kann man als Elternteil entweder verneinen und sagen, deswegen gibt es das hier nicht. Oder ich kann auch mal das Prinzip Tantra-Yoga walten lassen. Weil allerdings ist das bezogen auf Zucker relativ gefährlich. Weil dieses Tantra-Yoga-Ding besagt, dass ich das Kind die Erfahrung machen lasse und darauf vertraue, dass es eine Erfahrung macht und die Konsequenz zieht. Wie so am Bier nippen lassen, was ist wohl die Folge, wenn ein 10-Jähriger an einem Bier nippt, an einer Zigarette ziehen lassen, was ist wohl die Folge? Niemand, kein Mensch der Welt hat mit dem ersten Schluck Alkohol gesagt, boah, geil, ist das lecker. Mm-mm. Niemand. Niemand hat die erste Zigarette geraucht und gesagt, boah, fühle ich mich gut, kann ich befreit atmen, mega. Bei so einer körperlichen Droge wie Zucker halte ich das für sehr, sehr gefährlich. Weil das Kind dann mitunter diese Süße vielleicht ansprechend findet und der Zucker seine körperliche Wirkung entfaltet. Chemische Gesetze. Ja, das ist eine flutwellenartige Dopaminausschüttung und das Belohnungsgefühl, das damit einhergeht. Chemische Gesetze, deswegen ist Zucker so konzipiert. Gehört für mich ein klares Nein und eine klare Erklärung hin. Allerdings bezweifle ich trotzdem, dass diese extreme Süße nach Jahren ohne isolierten Zucker dazu führen wird, dass das Kind den Zucker lecker finden wird, weil der viel zu artifiziell ist. Ich glaube, im Großteil der Fälle wird das Kind sagen, boah, was ist denn das? Kannst du behalten. Und natürlich kann es trotzdem sein, dass das Kind dem Zucker trotz meiner Erklärung verfällt und auf dem Schulhof täglich ein Maß von Peter isst. Oder Bounty, oder Twix, oder Snickers, oder Pickup. Und dann ist es an dem später erwachsenen Kind, sich das Thema anzuschauen und mit der von den Eltern geschaffenen Wissensbasis auch wieder davon wegzukommen. Weil irgendwann beginnt die volle Verantwortungsnahme in einem jeden Leben im besten Fall. Sollte sie zumindest. Weil nochmal, das beschreibt das Wort erwachsen. Erziehung kann nur eins bedeuten, wenn der Leitfaden in meinem Leben der Wahrheit ist, Wahrheit zu lernen und unser Kind wahrheitsgemäß zu leiten. Unsere Kinder müssen lernen, wie ihr Körper funktioniert, den ihre Seele bewohnt. Die müssen wissen mit der Zeit, nicht mit 3 Jahren, aber sie müssen wissen mit der Zeit, was der Säure-Basen-Haushalt ist und wie Gesundheit bzw. Krankheit funktioniert. Ist die größte Lehre, die es gibt. Steht an allererster Stelle. Wenn wir über Lehrendes, wie funktioniert mein Körper, sprechen. Die müssen auch die Lehre von Antoine Béchamp und Gaston Naissant bezüglich Mikroorganismen verstehen. Die müssen bei Zeiten wissen, dass keine Erdkrümmung existiert, auch wenn in jedem Klassenzimmer ein Globus steht. Das ist alternativlos und die einzige Möglichkeit, Licht in dieses Dunkle hier zu bringen. Aber ich sag euch, ich werde euch bei Zeiten wissen lassen, wie ich bzw. wie wir das hinbekommen. Ich weiß, dass das brutal schwer ist. Aber jetzt drauf geschaut und jetzt für mich drüber nachgedacht, kann nur das der Weg sein. Wenn wir von Erziehung sprechen, dann sprechen wir auch ständig nur davon, von der Wirkung, die das Verhalten der Eltern auf das Kind hat. Ja, haben wir eben gehört in der Definition von Wikipedia. Gibt es allerdings auch eine Wirkung, die vom Baby bzw. Kind auf die Eltern übergeht? Ich spreche sehr oft davon, dass wir die Verbindung zur Natur, zu Gott zugeschüttet und verdrängt haben. Weil das ist am Ende die größte wütende Pandemie, die es jemals gegeben hat. Unsere Bauchnabelschnur, die dem Solarplexus, dem Bauchgefühl entspringt, wird nicht umsonst unmittelbar nach der Geburt gekappt, anstatt die ganz in Ruhe auspulsieren zu lassen. Da ist nämlich noch eine Menge Blut drin. Ungefähr ein Drittel des Gesamtblutes des kleinen Organismus. Die wird einfach durchgeschnitten. Die trennen bildlich die Verbindung zum Schöpfer und lassen das, ist das Ekelhafte daran, dann auch noch zeremoniell den Erzeuger, den Vater machen. Das ist perfide. Der Vater sagt, hey, geil, gib mir die Schere, zack, Nabelschnur durchgeschnitten. Pulsiert noch, tsch, 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 noch Blut drin ohne Ende, egal, ciao. Riesentrauma. Ganz sicher ein Riesentrauma für jedes Baby, was gerade den Geburtskanal verlassen hat und dann die Nabelschnur durchgeschnitten bekommt. Weil Babys haben in diesen ersten Tagen und Wochen noch, auch Monaten, noch einen gehörigen Teil, auch wenn man die Nabelschnur durchgeschnitten bekommt und andere Dinge passieren, dieser natürlichen Göttlichkeit. Gerade beim Thema Atmung können wir von den Kleinen aber eigentlich alles lernen, was wir brauchen. Wie atmet ein Baby? Ich glaube, schon öfters besprochen. Durch den Mund hektisch, hechelnd in die Brust oder ruhig durch die Nase in den weichen Bauch? Da liegt die Antwort. Dahin müssen wir als Erwachsene heute zurückfinden. Weil man uns durch die Lebensumstände auch anatomisch von unserer Natürlichkeit komplett entfernt hat. Und die Babys zeigen uns, wie das funktioniert. Da ist die noch da, die Verbindung. Weil zum Thema Bewegung generell, wie weich und beweglich ist bitte ein Baby? Steckt die Füße ohne Anstrengung in den Mund, dreht das Kniegelenk in alle beliebigen Richtungen. Welcher Fünfjährige kann das noch? Keiner. Schon da ist diese natürliche Weichheit verloren. Die anatomische. Weil die haben wir nicht durch natürliche Ernährung und Bewegung und ohne den ganzen Pharma-Wahnsinn aufrechterhalten, ganz einfach. Und mit 5 Jahren ist der Körper dann quasi schon erstarrt. Ein Baby ist pure Präsenz. Ein Baby beobachtet. Wenn man ein Baby beobachten sehen, sensationell. Es beobachtet, ohne direkt 35 Schubladen aufzumachen und sich gedanklich den Kopf zu zermartern. Das lacht, wenn es lacht. Das weint, wenn es weint. Und es schläft, wenn es schläft. Fragt nicht, ob das gesellschaftlich jetzt okay ist und interessiert sich nicht dafür, zum Beispiel das Schlafen. Fragt nicht, kann ich mich mal eben hinlegen? Schläft einfach. Interessiert sich auch nicht dafür, was andere deswegen nun denken oder wie sie darüber urteilen, die anderen, dass das Kind jetzt einfach schlafen geht. Ist ein Zustand, den sich ein jeder von uns im Erwachsenenalter nur herbeisehen kann, meistens. Bin ich mir sicher. Alle, die ihr jetzt hier zuhört, würdet ihr sagen, boah, ja, krass, da möchte ich auch mal wieder hin. Einfach was machen. Natürlich dabei die Grenzen zu Mitmenschen nicht überschreitend, aber einfach mal was machen und keine Sekunde, keinen Gedanken daran zu verschwenden, was jetzt irgendwer anders darüber denken könnte. Immer sehr, sehr schwierig. Babys können das. Die machen sich keine Gedanken darüber, was das andere Kind auf dem Spielplatz jetzt darüber denkt, dass es schaukeln geht. Weil Erziehung funktioniert ja in beide Richtungen. Wenn ich als Vater oder Mutter dazu bereit bin, dann hält das Baby bzw. das Kind im heranwachsenden Alter auch für mich einige sehr, sehr wertvolle Lehren parat. Eine ganz spannende Frage, die wir auch ganz oft schon thematisiert haben, Laura und ich jetzt. Am Ende muss man sich ja mal die Frage stellen, warum ist gerade dieser Mensch mit diesem Wesen ausgerechnet zu uns gekommen? Wer spricht da mit uns und hält uns den Spiegel vor? Warum? Ist es alles nur Erziehung, das Wesen von so einem Menschen, von so einem heranwachsenden Babykind? Oder ist da vorher schon etwas passiert und inkarniert und klar und manifestiert? Weil eins, ohne selbst Vater zu sein, eins ist klar, Kinder bieten immer und ohne Ausnahme die Möglichkeit, über sich selbst zu lernen, was sein eigenes Kind, sein eigenes Kindsein angeht. Warum lösen gewisse Umstände oder Verhaltensweisen meines Kindes gerade dieses Gefühl und diesen Zustand in mir aus? Warum bringt's mich auf die Palme, wenn mein Kind keinen Bock hat, das Zimmer aufzuräumen, obwohl ich das jetzt mal so angeordnet habe? Warum halte ich das keine Sekunde aus? Klassiker, ganz oft zu sehen. Warum halte ich das keine Sekunde aus, dass das Baby auf meinem Arm weint? Es darf nicht weinen. Schon gar nicht auf meinem Arm. Das heißt, dem fehlt irgendetwas. Oh nein, es braucht die Brust. Oh nein, sie zahnt. Oh nein, sie hat bestimmt Fieber. Die muss das essen. Und gerade dieses Urvertrauen, das Babys uns tagtäglich zeigen und in sich tragen, ist immens wichtig. Und uns aber auf jeden Fall abhanden gekommen, wie ich eingangs gesagt habe. Jedes Tier hat das. Jedes Wesen, jedes Lebewesen auf dieser flachen Erde hat das. Wir zum größten Teil nicht mehr, leider. Ein Gedanke zu dem Thema, was ich gerade angesprochen habe, mit den, warum kommt dieser Mensch zu uns? Ein Gedanke zu dem Thema. Wann tritt eigentlich die Seele in den menschlichen Körper ein? Wann kommt die dazu? Wann verbindet die sich mit dem Körper? Ist die schon im Follikel der Frau bzw. im Spermium des Mannes vorhanden? Nö. Sage ich jetzt einfach mal nein. Tritt die ein, wenn die beiden verschmelzen und sich in der Gebärmutter einnisten? Tritt die in Woche 13 ein, nachdem sich der Spinalkanal gebildet hat und das nervale Konstrukt fertiggestellt ist? Oder tritt die sehr viel später erst ein? Vielleicht sogar kurz vor oder mit dem Prozess der Geburt? Weil wenn dem so wäre, so würde ja die Seele den Körper aussuchen, in dem sie sich manifestiert. Nämlich gemäß des Zustandes und des Umfelds, in dem die Eltern sich bewegen. Das ist ein ganz interessanter Gedanke. Der Zustand der Eltern und das Umfeld im Außen, in dem sich die Eltern bewegen, entscheidet darüber, welche Seele in den Körper eintritt, den die Frau auf die Welt bringt. Weil die menschlichen Seelen, so empfinde ich das, drehen hier nicht nur eine einzige Runde. Sicher nicht. Weil das sind energetische Gebilde, die gemäß ihrer bereits gemachten Erfahrungen in menschlichen Körpern noch Prozesse vor sich haben, zu durchleben haben, bevor die eine gewisse Erhöhung erfahren können. Wenn das so ist, dann muss es ja darum gehen, dass diese Energien der Seelen sich in eine gewisse Schwingung hin entwickeln, feinstofflich sind die sowieso schon, die sind nicht grobstofflich. Aber ich glaube, dass jede Seele eine Geschichte hat und auf dem Weg ist, mit dem Ziel, sich in die Ewigkeit zu verabschieden. Aber dahin braucht es eine Entwicklung in der körperlichen Erfahrung hier. Das ist quasi das Vehikel für die Seelen, das zu erreichen. Und wenn wir uns das anschauen, Ja, dann sind wir in einem Zustand, wo viele Seelen gerade dabei sind, ich sag's mal positiv, zu lernen und sich zu erhöhen. Und das wollte ich, ja, in Bezug auf Beziehung, Beziehung auch, ja, auf Beziehung auch, das wäre auch eine interessante Folge. Ein interessantes Thema für eine Folge. Aber das wollte ich bezogen auf Erziehung einfach mal thematisieren. Weil ich glaube, das Thema Erziehung ist nicht so schwer am Ende, wenn es auf Wissen basiert. Wenn es auf Verwirrung und auf Nichtwissen basiert, klar, dann wird es sehr, sehr kompliziert. Aber wir sollten wieder dahin kommen, dass es auf Wissen basiert, so wie alles auf Wissen basieren sollte. Und wir sollten alle hungrig sein danach, uns zu verstehen nach Wahrheiten, nach göttlichen, nach natürlichen Gesetzen, nach Natural Law zu leben und nicht nach Admiralty oder Maritime Law dieser Kreateure hier. Und dann ist Erziehung auch eigentlich fast ein Selbstläufer. Und dann ist das der Mensch, der am Ende dabei herauskommt in seiner Entwicklung. Er kommt nicht raus. Was heißt das? Herauskommen. Ja, der entwickelt sich sein ganzes Leben, die Seele. Ist einfach ein wacher, nach Wahrheit suchender, strebender Mensch, der sich selbst und seine Gesundheit an erste Stelle stellt, der wach ist, der klar ist, auch zwischenmenschlich. Und wenn wir viele davon haben, dann kann hier in dieser Gruppe was Großes, Großes entstehen und dann werden auch Dinge passieren, von denen wir jetzt nicht mal, von denen wir jetzt nicht mal eine Ahnung haben. Weil jetzt sind wir, glaube ich, in einem ganz, ganz unterirdischen Zustand, auch was unsere Schwingung angeht. Aber deswegen, dafür drehen wir hier mehrere Runden, können wir alle daran mitarbeiten und am besten fangen wir jetzt gleich damit an. www.healthresolution.de, Telegram Health Resolution Podcast. Ich erinnere an unsere Online-Retreats. Im Ende Mai startet das nächste Thema unserer Rücken. Rücken generell. Weiß ich, dass ganz, ganz viele von euch damit Probleme haben. Ich kann euch das nur wärmstens empfehlen, so ein Retreat bei uns mitzumachen, diese Bewegung kennenzulernen und zurück in einen natürlichen Zustand zu kommen. Des Weiteren, im Oktober findet unser nächstes Retreat in persona in Italien, in Apulien statt. Und stimmt gar nicht, Ende September schon. Ende September in den Oktober hinein. Alle Informationen dazu auf www.healthresolution.de, auf meiner Website und auf Lauras Website www.holon.yoga. Das ist sehr detailliert aufgeführt bei Laura, vor allem was unsere Retreats angeht, wo das stattfindet, was es kostet mit Bildern, mit Videos, mit Instructions, wie der Transfer vom Flughafen abläuft. Also das sind eigentlich alle Informationen, die ihr dazu benötigt. Wenn euch dafür interessiert, kann ich euch auch nur das empfehlen. Der Ort, an dem wir das da immer machen, ist einfach nur ein absolut 5-Sterne-plus-Superior-Traum, unabhängig von der Bewegung und der Verpflegung dort. Das ist eigentlich beide 7 Sterne. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. One love. And I'm out. Bon appetit, let's eat till the cypher complete and let's heal this life on the street. Yeah, the foundation of food and its nourishment. The building blocks that many flock and flourish with. Used to be, I ain't eat these.